Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei den Verhandlungen über den Europäischen Fiskalpakt ist eine Einigung zwischen Regierung und Opposition offenbar in greifbare Nähe gerückt. Das machte vor allem die SPD-Spitze nach neuen Verhandlungen im Kanzleramt deutlich. Die schwarz-gelbe Koalition braucht Stimmen aus dem Oppositionslager, um den Vertrag im Bundestag zu verabschieden. Er soll künftig verhindern, dass europäische Regierungen immer mehr Schulden anhäufen.
Beim Fiskalpakt kommen sich Koalition sowie SPD und Grüne näher. Die Regierung will das Ziel der europäischen Schuldenbremse nicht aus den Augen verlieren, durch Sparen die Staatsschulden zu senken. SPD und Grüne wollen dagegen Geld für Wachstumsprogramme. Nur in einem Punkt ist man schon einer Meinung. Die Finanztransaktionssteuer soll wirklich kommen.
Wir haben heute von der Bundeskanzlerin gehört, dass sie zu der Vereinbarung über die Einführung einer Finanztransaktionssteuer steht.
Während die Opposition die Finanztransaktionssteuer durchsetzen konnte, auch wenn sie erst ab 2014 erhoben wird, sind andere Bedingungen noch offen. Vor allem die Grünen wollen einen europaweiten Schuldentilgungsfonds für alle Staatsschulden und einen milliardenschweren Wachstumspakt für die EU-Staaten. Doch genau da liegen Opposition und Koalition noch weit auseinander.
Wir haben aber auch immer gesagt, dass die Antwort auf die Krise nicht sein kann, Sparen, sparen, sparen allein, sondern dass die Länder auch eine Perspektive brauchen, wie sie wieder auf die Beine kommen müssen.
Allein nur Geld quasi hineinzuschütten, ohne Strukturen zu verändern, ist keine Lösung. Vergemeinschaften der Schuldung ist keine Lösung.
Die Grünen stehen unter erheblichem Druck ihrer Basis. Möglicherweise entscheidet ein Sonderparteitag über Zustimmung oder Ablehnung zum Fiskalpakt. Die Linke dagegen hat sich schon entschieden, sie sagt nein.
Wenn SPD und Grüne dem zustimmen werden, dann wird mit diesem Vertrag ganz klar Sozialabbau quasi in Marmor gemeißelt für die Zukunft.
Die Partei- und Fraktionsspitzen haben erstmal ihre Verhandlungen über den Fiskalpakt auf nächste Woche vertagt. Bis dahin soll eine Arbeitsgruppe nach Kompromissen suchen.
Weitere Einzelheiten zu den Verhandlungen jetzt von meinem Kollegen Ulrich Deppendorf live aus Berlin.
Am kommenden Donnerstag, dem 21. oder einen Tag später, wird es dann wohl endgültig zu einer Einigung beim Fiskalpakt kommen. Nach dem heutigen Treffen hat sich gezeigt, beide Seiten sind deutlich aufeinander zugegangen. Angela Merkel wird auch bei den noch strittigen Punkten, zum Beispiel beim Schuldentilgungsfonds, Kompromissangebote machen. Bei allen Vorbehalten der Opposition, sowohl die SPD als auch die Grünen werden am Ende zustimmen. Regierung und Opposition mit Ausnahme der Linken ist klar, zu groß ist der Druck auf Länder wie Spanien, Italien und auch Zypern, als dass der Fiskalpakt letztlich an Deutschland scheitern dürfte. Von Berlin wird Klarheit erwartet. So geht man hier davon aus, dass es am 28. Juni doch zur Abstimmung im Bundestag kommt und die Bundeskanzlerin mit einem positiven Signal am gleichen Tag zur wichtigen EU-Ratssitzung nach Brüssel fahren kann. Und damit zurück zu Judith Rakers.
Weitere Hintergrundinformationen zum Fiskalpakt finden Sie auch auf tagesschau.de. Die Bundesregierung gerät mit ihrem Kurs in der Euro-Finanzkrise international zunehmend unter Druck. Heute sprach sich das Europäische Parlament für einen gemeinsamen Schuldentilgungsfonds der Euro-Länder aus. Auch Abgeordnete von Union und FDP waren dafür. Die Bundesregierung lehnt eine Vergemeinschaftung von Schulden jedoch ab. Durch einen Schuldentilgungsfonds würde ein Teil der Schulden von Euro-Ländern durch gemeinsame Anleihen finanziert werden.
Das EU-Parlament im ERM-Fieber. Niederländische Abgeordnete verpassten Deutschland politisch heute eine Niederlage. Das EU-Parlament stimmte mit großer Mehrheit für einen Schuldentilgungsfonds, also einen gemeinsamen Schuldentopf für die Euro-Länder.
Das schafft Vertrauen bei den Menschen, es schafft Vertrauen bei den Märkten, dass wir nicht kurzatmig von Gipfel zu Gipfel, von Rettungspaket zu Rettungspaket uns arbeiten müssen.
Voraussetzung wäre, dass sich die Euro-Länder in Zukunft noch genauer auf die Finger schauen lassen. Die EU-Kommission müsste die nationalen Haushaltspläne stärker überwachen. Krisenländer müssten ihre Budgetpläne sogar alle 3 Monate vorlegen. Und falls die Kommission die nationalen Haushaltspläne für unseriös hält, müssten die Euro-Länder nachbessern. Interessant. Im EU-Parlament stimmten sowohl CDU- als auch FDP-Abgeordnete neben den schärferen Haushaltskontrollen für den Euro-Schuldentopf, ganz anders als ihre Kollegen in Deutschland.
Dann muss man, glaube ich, auch darüber reden, wie wir die Zinsen insgesamt für schwache Länder verbessern und hier auch dann über Möglichkeiten reden, wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dass man auch über einen Schuldentilgungsfonds nachdenkt.
Das große Ja von 501 Stimmen für den Euro-Schuldentopf schafft zwar nicht rechtlich, aber politisch eine neue Lage, meint die Opposition.
Heute hat das Parlament einen Konfrontationskurs zu Merkels reiner Sparpolitik erklärt. Ich hoffe, dass die Bundesregierung sich jetzt verantwortlich verhält und sich bewegt.
Politisch liegt der Ball jetzt in Berlin. Wenn die Spielregeln für Schulden strenger überwacht werden, wenn die Kontrolleure aus Brüssel härter durchgreifen, dann dürfte Angela Merkel an einem gemeinsamen europäischen Schuldentopf bald nicht mehr vorbeikommen. Das hat das demokratische Europa heute als Signal gesetzt.
Die SPD-Spitze ist zu Gesprächen mit der neuen politischen Führung Frankreichs nach Paris gereist. Parteichef Gabriel, Fraktionschef Steinmeier und Ex-Finanzminister Steinbrück trafen Premierminister Ayrault und Präsident Hollande. Im Zentrum der Gespräche standen europapolitische Fragen sowie Strategien gegen die Schuldenkrise. Beide Seiten dringen darauf, den europäischen Fiskalpakt um Wachstumsimpulse zu ergänzen.
Für diesen Besuch lassen sie sogar das Länderspiel Deutschland gegen Holland sausen. Die SPD-Spitze auf Kurzbesuch in Paris. Am Vormittag hatten sie noch mit Kanzlerin Merkel über den Fiskalpakt verhandelt. Am Nachmittag suchten sie den Schulterschluss mit den französischen Sozialisten.
Ich glaube, dass wir sehr nah beieinander sind. Vor allen Dingen bei der Frage der Besteuerung der Finanzmärkte. Das ist dringend nötig, weil wir nicht nur immer die kleinen Leute zur Kasse bitten können.
Die Einladung bei François Hollande im Élysée-Palast, ein Traditionsbruch des französischen Präsidenten. Normalerweise werden hier keine Parteipolitiker empfangen. Hollande will zeigen, dass er die Opposition in Deutschland unterstützt. Und er will der Kanzlerin signalisieren, dass er unnachgiebig ist. Eine starke Geste, die der SPD gefällt. Zufriedene Gesichter nach dem Antrittsbesuch im Élysée.
Es war ein Besuch bei Freunden. Viele Gesichter, die wir aus vielen Jahren der Zusammenarbeit kennen. François Hollande zuletzt in seiner Funktion als Parteivorsitzender.
Knapp 4 Stunden für ein Treffen mit großer Symbolik.
Man könnte es als einen Affront gegen Bundeskanzlerin Merkel bezeichnen, dass Präsident Hollande die SPD-Parteispitze demonstrativ in den Élysée-Palast eingeladen hat. Ein Tabubruch, der daher rühren könnte, dass die Kanzlerin François Hollande während seines Wahlkampfs ein gemeinsames Treffen in Berlin verweigert hatte. Für François Hollande geht es aber um mehr. Er sucht Verbündete für seine Vorstellungen zur Lösung der Eurokrise und dafür hofft er auf die SPD.
Energiekonzerne wollen von der Bundesregierung wegen des Atomausstiegs Schadensersatz in Milliardenhöhe. In Medienberichten ist von einer Gesamtsumme zwischen 10 und 15 Milliarden Euro die Rede. E.ON und RWE haben bereits Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Auch NBW und Vattenfall erwägen einen solchen Schritt.
8 Kernkraftwerke wurden nach Fukushima sofort abgeschaltet, darunter auch das AKW Unterweser. Nun beziffert Betreiber E.ON erstmals die Folgen des Atomausstiegs für den Konzern und verlangt 8 Milliarden Euro Schadenersatz, allerdings nicht vor der Kamera. Regierung und Opposition reagieren in seltener Einigkeit.
Wir sind in einem Rechtsstaat, da kann jeder vor die Gerichte gehen, wo er möchte. Ich würde mir allerdings wünschen, dass wir uns stärker um die positiven Chancen der Energiewende für die Zukunft kümmern und weniger überlegen, was man in der Vergangenheit richtig oder falsch gemacht hat.
Der Rechtsweg steht jedem offen, auch Querulanten. Diese Klage wird geführt im Wesentlichen zur Beruhigung der eigenen Aktionäre.
Erst die schwarz-gelbe Laufzeitverlängerung, dann wieder die Rückkehr zum Atomausstieg. Neben E.ON verlangt auch RWE eine Entschädigung für verlorene Investitionen. Diesen Verlust bezweifelt die Umweltorganisation Greenpeace.
Wir haben gerade mal nachgeguckt, das waren gerade mal 100 Tage, in denen diese Laufzeitverlängerung galt. Also dazu sagen, das sei eine abrupte Wende gewesen. 10 lange Jahre lang war vollkommen klar, mit der Atomenergie geht es zu Ende in Deutschland.
Bis zu einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts könnten bis zu 2 Jahre vergehen.
Die Beschäftigten des Opel-Werks in Bochum können hoffen, dass ihre Arbeitsplätze zumindest bis Ende 2016 erhalten bleiben. Wie der Autobauer mitteilte, wird erwogen, das Modell Safira bis dahin in Bochum zu fertigen. Darüber werde mit den Arbeitnehmervertretern verhandelt. Dabei geht es auch um die künftige Bezahlung der Beschäftigten. Angesichts anhaltender Gewalt in Syrien hat sich der Streit zwischen den USA und Russland verschärft. Beide werfen sich gegenseitig vor, die Konfliktparteien mit Waffen zu unterstützen und damit die Auseinandersetzungen anzuheizen. US-Außenministerin Clinton sprach von russischen Kampfhubschrauberlieferungen an die syrische Führung. Russlands Außenminister Lavrov dementierte dies und beschuldigte im Gegenzug die USA, syrische Rebellen zu bewaffnen. Unterdessen haben die Kämpfe im Land nach Einschätzung der Vereinten Nationen das Ausmaß eines Bürgerkriegs erreicht.
Im Irak sind bei einer Serie von Anschlägen mehr als 70 Menschen getötet und zahlreiche verletzt worden. Wie hier in Bagdad detonierten in mehreren Städten Bomben. Die Attacken richteten sich gegen schiitische Pilger, die in Bagdad ein wichtiges religiöses Fest feiern wollten. Die Polizei vermutet, dass es sich um abgestimmte Aktionen handelt. Es war bereits die dritte Anschlagsserie gegen Schiiten in dieser Woche.
Millionen Fußballfans fiebern dem zweiten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft bei der Europameisterschaft entgegen. Die Partie gegen die Niederlande gilt als Klassiker. Sie wird in knapp einer halben Stunde in Charkiw in der Ukraine angepfiffen.
Temperaturen um 35 Grad am Nachmittag in Charkiw, dennoch Hochbetrieb auf der Fanmeile in der zweitgrößten Stadt der Ukraine. In der Kabine des deutschen Teams sind derweil die Vorbereitungen abgeschlossen. Wichtig bei diesen extremen klimatischen Verhältnissen ist es, den Körper mit genügend Vitaminen und Elektrolyten zu versorgen. Für die Holländer steht gleich sehr viel auf dem Spiel. Im Falle einer Niederlage wäre die Mannschaft von Bert van Marwijk so gut wie ausgeschieden. Die über 38.000 Zuschauer im Metalliststadion werden den dreimaligen Weltmeister Deutschland mit der identischen Startformation wie in der Partie gegen Portugal erleben. Also mit Mario Gomez im Sturm und Mats Hummels als Innenverteidiger. Bei Welt- und Europameisterschaften hat Deutschland übrigens in den letzten 14 Jahren von 7 zweiten Spielen der Gruppenphase nur eines gewonnen. Zudem gab es bei Europameisterschaften seit 1980 keinen Sieg mehr über Holland. Reißt diese Serie heute, ist das Viertelfinale aber praktisch gesichert.
Im ersten Spiel des Tages in der Gruppe B hat Portugal seine Chancen auf das Viertelfinale gewahrt. In Lemberg kam die Mannschaft zu einem 3:2-Sieg gegen Dänemark. Die Lottozahlen: 1, 29, 32, 33, 40, 46, Zusatzzahl 10, Superzahl 6. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 6, 4, 9, 3, 5, 6, 7. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 1, 2, 5, 6, 2, 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 14. Juni.
Im Südosten Deutschlands setzt sich allmählich sommerliches Wetter durch. In der Nordwesthälfte bleibt es wechselhaft. In der Nacht regnet es im Süden und in der Mitte stellenweise teilweise kräftig. Auch einzelne Gewitter sind dabei. Am Tag überwiegen im Osten, zunächst auch noch in der Mitte, die Wolken. Hier und da regnet, schauert oder gewittert es. Sonst Sonne und Wolken im Wechsel, teilweise ist es auch für längere Zeit freundlich. Der Wind wird schwach, an den Küsten und im Nordosten teilweise mäßiger Wind aus West bis Nord. In der Nacht 12 Grad in der Lausitz und 5 Grad im Allgäu. Am Tag 14 Grad in Nordfriesland und 23 Grad am Oberrhein. Am Freitag in der Südosthälfte viel Sonne, von Westen kommen im Laufe des Tages einige teilweise kräftige Schauer und Gewitter auf. Am Samstag ist es im Südosten zunächst noch sonnig, in den übrigen Gebieten Sonne, dichte Wolken, teilweise kräftige Gewitterschauer. Am Sonntag ist es im Norden und Nordwesten wechselhaft, sonst viel Sonnenschein.
Wir sind wieder um 23.15 Uhr für Sie da mit Tom Buro und den Tagesthemen. Er informiert über das Spiel Deutschland-Niederlande und die Reaktionen der Fans. Und wir zeigen Ihnen, warum die Griechen sich nicht für ihre Wahlen am Sonntag interessieren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.